Jetzt geht es um den Fürsten Dracula, den berühmtesten Vampir der Weltgeschichte. Es geht um Rumänien, um das Vermächtnis von Mythen und Legenden und um eine Verwandlung nach einer Vertreibung aus dem Paradies der Kindheit. Die nicht sterben, so heißt der neue Roman der aus Rumänien stammenden Autorin Dana Grigorcia. Sie lässt in ihrem Roman Vlad den Fehler, auch Dracula genannt, wieder auferstehen. Guten Tag, Frau Grigorcia.
Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Zunächst müssen wir vielleicht eines klären. Unser Bild vom Vampir, dem Fürsten Dracula, das ist ja geprägt von einem Roman, den Bram Stoker geschrieben hat und der Dracula heißt. Wie steht es da eigentlich um die historische Vorlage? Wer war Dracula wirklich? Was weiß man da?
Der Bram Stoker hat sich als Vorbild für seinen blutrünstigen Dracula, einen blutrünstigen rumänischen Fürsten, genommen, und zwar Vlad den Fehler, einen mittelalterlichen Fürsten. In Rumänien war man sehr empört von dieser Wahl, weil man Vlad den Fehler als Volksheld feiert. Damals, im Mittelalter, hat man ihn als Volksheld gefeiert, dann unter den Kommunisten hat man ihn als Volksheld gefeiert, weil er ein Mann war, der mit strenger Hand regiert hat, streng bestraft hat, ein Diktator wie Nicolae Ceausescu, und nach der Wende feiert man ihn weiterhin als Volkshelden, weil er eben die Korrupten sehr hart bestraft hat. Ich nehme dieses Thema auf. In meinem Roman geht es auch um diese Sehnsucht nach der starken Hand.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf das historische Vorbild und auch die Sehnsucht nach der starken Hand. Aber beginnen wir zunächst einmal mit dem Anfang Ihres Romans. Der beginnt ja mit einer Idylle, mit dem Paradies der Kindheit Ihrer Ich-Erzählerin in Rumänien. Was ist das für ein Ort?
Die Erzählerin nennt den Ort B, weil sie den Ruhm des Ortes nicht weiter steigern möchte. Sie sagt, die Geschichte hätte auch anderswo stattfinden können. Sie hat nun mal in B stattgefunden. B ist ein Ort, an dem die Erzählerin ihre Sommerferien verbringt, im Haus ihrer Großtante Mamargo. Margot, sie nennt sie Mamargo. Es ist wie eine Mutter für die Erzählerin, diese Großtante. Und sie geht immer dahin mit der Großtante, mit den Freunden der Großtante, mit Bukarester, die das Leben genießen wollen. Im Kommunismus mieten sie dieses Haus, das ihnen eigentlich enteignet wurde, und werfen den ganzen Kommunistenkitsch in den Keller, ersetzen die Möbeln und führen ein Leben fort, wie es die Familie dort führte vor der kommunistischen Diktatur.
Also sie erschaffen sich da so eine idyllische Insel und leben dort quasi in so einer Art Emigration vor der kommunistischen Diktatur, kann man das so sagen?
Genau. Der Erzählerin ist dieser Ort auch in der Kindheit ein bisschen unheimlich. Also sie liebt ihre Großtante heiß, sie fühlt sich da zu Hause und doch ist ihr der Ort unheimlich. Ich lasse ihre Ängste so einfließen in der Beschreibung der Gegend. Sie liebt auch die Gegend, sie liebt B, sie lebt sehr beschützt da, sie gehört zu jenen Leuten, die sich Ferien an einem anderen Ort leisten können. Sie wächst auf mit den Einheimischen, sie spielt mit den Einheimischen und bemerkt nicht die Armut. Auf der ersten Seite schon sagt die Erzählerin, die Bukarester und die Kronstädter, die hier in B in die Ferien gingen, nannten den Ort ein Dorf. Die Einheimischen, die nannten den Ort trotzig eine Stadt, weil hier eine Weberei war. Und meine Familie aber nannte den Ort ganz versöhnlich einen wunderbaren Kurort. Die Erzählerin will sich diese rosane Brille aufsetzen, die auch ihre Großtante sich aufgesetzt hat. Sie will sich ganz der Kontemplation hingeben. Sie wird später auch Malerin werden. Und sie bewundert das bukolische Leben, die Einfachheit der Leute, die Natur. Sie zeichnet alles. Sie lebt sehr vergnügt hier, bis eben eine verunstaltete Leiche in der Familiengruft entdeckt wird.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Es heißt im Roman, denn in B habe ich mich zum ersten Mal verliebt und ich ging im Ort umher und schaute auf alles mit verzücktem Blick. Also diesen paradiesischen Ort der Kindheit. Jetzt kommt die Ich-Erzählerin erneut an diesen Ort und diese Verzückung, die wird dann aber auch gebrochen. Inwiefern?
Sie kommt nach ihrem Kunststudium in Paris wieder nach B zurück und findet den Ort verwahrlost wieder. Also sie hatte den Ort auch in Paris immer wieder aus Erinnerung gemalt. Ihre Großtante hat ihr auch immer gesagt, B ist dein Tahiti, oder in Anlehnung an Gauguin, der in Tahiti sehr inspiriert war und seine großen Gemälde à plat gemalt hatte. Die Großtante sagte ihr immer, ja, andere Leute müssen weit weg an heruntergekommene Orte, an sehr einfache Orte, voller Armut reisen, um so preiswürdige Bilder zu malen. Du kannst einfach nach B kommen. Und die Erzählerin kommt tatsächlich wieder zu ihrer Großtante nach B, direkt aus Paris, und ist entsetzt von der Armut, die sie vorfindet. Sie sieht, wie verlassen der Ort ist. Viele ihrer Freunde, mit denen sie aufgewachsen ist, haben B verlassen, sind als Gastarbeiter nach Spanien und Italien gefahren, sind im Sommer immer wieder zurück nach B gekommen und haben versucht, sich mit dem Geld ein eigenes Haus zu bauen im Garten ihrer Eltern. Irgendwann aber ist ihnen das Geld ausgegangen oder sie haben die Stelle verloren. Irgendwann sind sie nicht mehr zurückgekommen und große graue Ruinen sind zurückgeblieben und haben die kleinen Häuschen ihrer Eltern in einem kalten, nassen Schatten gestellt. Das sieht die Erzählerin. Sie sieht auch, wie die Fledermäuse kommen und sich in diese Ruinen einnisten. Sie sieht, wie da, wo mal Blumengärten waren, alles verwahrlost ist, das Gras kindshoch gewachsen ist. Sie sieht, wie verlassen und traurig dieser Ort ist. Das deprimiert natürlich die Erzählerin und sie will gleich abreisen.
Also sie erlebt diesen kaputten Ort, den sie als Kind als Paradies erlebt hat. Das ist natürlich verstörend, wenn man das so auf einmal sieht. Welche Rolle spielt da denn der Kommunismus, das Regime Ceausescu in Rumänien, die Wende auch und die postkommunistische Zeit, die ja im Hintergrund des Geschehens abläuft und die Kulisse bildet?
Diese Diktatur hat die Bauern zu Arbeiter gemacht. In der kommunistischen Diktatur ist in B eine Fabrik, eine Weberei gebaut worden. Alle Leute im Ort haben in diese Weberei gearbeitet. Nach der Wende ging die Weberei pleite, weil sie nur vom Staat so als Arbeitsbeschaffung unterhalten wurde und die Leute, die haben keine Arbeit. Die Leute, die haben gehofft, dass sich etwas ändert nach der Wende. Als sie keine andere Arbeit bekommen haben, sind die Jungen ausgewandert, erst als Saisonier nach Westeuropa und nach Südeuropa und irgendwann sind sie gar nicht mehr zurückgekommen. Und im Ort ist aber der alte Bürgermeister geblieben. Der Bürgermeister war unter den Kommunisten, der immer noch Bürgermeister ist und der, als er abtritt, seinen Sohn als Bürgermeister wählen lässt. Ich zeige auch auf, wie sich die mafiösen Strukturen aus dem Kommunismus weiterhin erhalten. Also ich zeige auch die Profiteure des Regimes, die diese Strukturen am Leben erhalten. Und darum geht es auch in meinem Buch um diese untoten Figuren, die untoten Figuren und um die untoten Themen. Wir haben ja gedacht, nach der Wende ändert sich alles. Wird eine neue Zeit eingeleitet werden, wird Freiheit, Brüderlichkeit herrschen und das Leben wird besser für alle. Aber dem war nicht so. Es ist auch eine Zeit der Ressentiments angebrochen, es ist auch eine Zeit des Chauvinismus angebrochen Und diese Zeit gab es, diesen Rassismus, der Chauvinismus, die Ressentiments wurden im Kommunismus gezüchtet und am Leben gehalten. Jetzt sieht man, was das Erbe des Kommunismus war.
Das lesen wir in Ihrem Roman, besonders an diesem, Sie haben ihn angesprochen, an diesem korrupten, fiesen Bürgermeister und seinem Sohn in dem Dorf, der da eine wichtige Rolle spielt. Ja, und dann beschleunigen sich die Ereignisse dramatisch. Auf einem Ausflug stürzt eine verwandte Frau der Ich-Erzählerin in die Tiefe. Sie stirbt, als sie in der Familiengruft bestattet werden soll. Da muss da erst Platz geschaffen werden. Das heißt, die alten Knochen müssen ganz praktisch zur Seite geräumt werden. Das macht die Ich-Erzählerin. Jetzt haben Sie in einem Interview einmal erzählt, dass diese Szene tatsächlich eine reale Vorlage hat. Das heißt, Sie haben so etwas wirklich einmal selbst gemacht?
Ja, viele Familien haben in Rumänien Familiengräber und Gruften. Meine Familie auch. Und als meine Großmutter gestorben ist, bin ich tatsächlich in unser Familiengrab hinabgestiegen und habe die Knochen, die da waren, in ein Säckchen gesammelt und die eisernen Löwen, die an den Ecken des Sarges waren, dann auch mitgenommen. So macht man einfach Platz für das neue Grab.
Aber ganz schön gruselig muss das doch sein, wenn Sie da im Grab...
Nein, es war nicht wirklich gruselig. Gruselig war vielleicht, dass ich ein paar Schuhe gefunden habe, die wie neu ausgeschaut haben. Und diese Schuhe übrigens beschreibe ich auch im Roman. Also es sind ein paar grüne Schuhe. Die waren wie neu, einfach auf Puppengröße geschrumpft. Oder ich weiß nicht, vielleicht hatte diese Vorfahrin von mir kleine Füße. Es waren kleine grün-samtene Schuhe, die ich vorgefunden habe. Und das hat mich sehr, ich weiß nicht, irritiert. Das war seltsam. Ich wusste auch nicht, was ich mit den Schuhen machen soll. Also die Knochen, die sammelt man in ein Säckchen. Man begräbt die wieder. Man legt sie wieder ins Grab. Aber was macht man mit den Schuhen?
Sie sagten, die Schuhe kommen auch im Roman vor. Es wird dann zunehmend unheimlich. Also es liegt da auch eine Leiche. Allzu viel wollen wir da nicht verraten, aber was dann passiert, die Ich-Erzählerin, da beginnt auch eine Verwandlung. Die Welt, die ich kannte, entzog sich mir, obwohl ich noch da war. Die Verwandlung in mir spürte ich. Was ist das für eine Verwandlung?
Das ist im Buch anfangs gar nicht so klar, weil wir haben dieses unheimliche Haus, das Haus, das der Erzählerin ganz vertraut ist und doch unheimlich. Und am Anfang ist uns die Erzählerin auch ganz vertraut und wird uns nach und nach immer unheimlicher. Es ist eigentlich die Geschichte einer Radikalisierung. Also lange Zeit hat sie die Armut um sich nicht wahrhaben wollen und als ihr Jugendfreund tot aufgefunden wird und übel zugerichtet, dann passiert etwas mit ihr. Ich führe hier auch ein Thema meiner anderen Romane vor. Ich beschäftige mich hier mit der Frage, ob wir so kunstaffine Menschen, die uns mit Schönheit umgeben, die uns der Kontemplation hingeben, die das Schöne kultivieren, die einer Radikalisierung, ob wir radikalisiert werden können, ob wir diese Gefahr laufen können, nach einem schlimmen Vorfall Ressentiments zu empfinden und Rachesucht. Die Erzählerin, sie beginnt Vampire zu sehen, sie beginnt sie zu spüren und dann, ja, wie weit wollen wir erzählen?
Da wollen wir nicht allzu viel verraten. Das geschieht ja gewissermaßen parallel zur Verwandlung des historischen Grafen Dracula. Der hat ja auch eine spannende Biografie. Also die Erzählerin, die kommt zurück an den Ort ihrer Kindheit und sie ist erschrocken. Sie sieht die Wirklichkeit um sich herum. Sie ist geblendet von der Wahrheit. Sie trägt dann ja auch eine Sonnenbrille. Sie ist geblendet von dieser schrecklichen Wahrheit, dieser Verwahrlosung der Menschen, die ja etwas mit ihr macht, die sie dann auch verwandelt. Und etwas Ähnliches erlebt ja auch der historische Graf Dracula. Also der wird ja auch verwandelt, oder?
Genau, der wurde von seinem eigenen Vater eingetauscht. Also sein Vater war ein Gefangener der Türken, ein Gefangener beim Sultan und hat sich seine Freiheit erkauft, indem er zwei seiner Söhne dem Sultan gegeben hat, damit der Sultan sie erzieht. Vlad, es war Vlad, der eine Sohn, mit seinem kleinen Bruder Radu, der später Radu der Schöne werden sollte. Vlad, nach dem Tod seines Vaters und nach dem Tod seines Bruders, kehrt in seine Heimat zurück und will Fürst werden. Es ist natürlich ein großes Abenteuer, er kann es nicht gleich werden. Es gibt Bojarenkämpfe, Kämpfe unter den einflussreichen Großgrundbesitzern im Land. Und er wird herumirren und diese ganze Korruption im Land und in den benachbarten Ländern erleben. Er wird alle Intrigen miterleben und er wird sich radikalisieren. Und er wird mit dem Wunsch zurückkommen, mit allem abzuräumen, aufzuräumen. Er wird mit dem Wunsch kommen, alles Korrupte wegzuschaffen. Dann führt er diese damals eigentlich nicht unübliche Strafe der Pfählung ein. Aber er wird diese Strafe in großem Maße applizieren. Er wird ganz viele Leute pfählen, ganz viele Türken natürlich, die Feinde wird er pfählen. Er wird auch einen ganzen Wald schaffen mit gepfählten Türken. Er wird aber auch seine eigenen Leute pfählen, angefangen mit korrupten Leuten im Land, mit Diebe, mit Betrüger und bis hin zu den armen Leuten. Er ist ein barbarischer Fürst, wird aber zu seiner Zeit sehr bejubelt als großartigen Patrioten. Er ist bis heute ein Held. Das ist auch ein zentrales Thema meines Buches, eben diese morbide Lust eigentlich, mit der man Figuren wie Vlad den Pfähler an die Macht verhilft und an die Macht hält. Die Sehnsucht nach der starken Hand.
Sie beschreiben das sehr anschaulich, diese Entwicklung von Vlad dem Pfähler, Dracula, der selbst verraten worden ist, der die Bosheit der Menschheit erlebt hat, um sich erlebt und dann aber auch grausamst tyrannisch ein Herrscher wird und mit allem aufräumen will, was ihm in den Weg kommt, quasi so eine Art Racheengel fast wird und herrscht und dazu parallel die Entwicklung und auch Verwandlung ihrer Ich-Erzählerin. Sie sagten es, das ist natürlich einmal in Graf Dracula geschildert, diese Faszination, die Sehnsucht der Menschen nach einem starken Typen, der einem in dieser komplexen Welt zeigt, wo es lang geht. Das sind die großen Gefahren, die solche Diktatoren einem anbieten, indem sie immer alles auf ganz einfache Antworten reduzieren, oder?
Die geben ganz leichte Antworten in einer sehr unübersichtlichen Zeit. Aber diese unübersichtliche Zeit, die Zeit war immer unübersichtlich. Die Politik war immer unübersichtlich. Sie brechen jeden Dialog ab. Das Thema meines Buches ist, dass wir mit einem revanchistischen Ton die Zeit hinüberretten, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Ich beziehe mich in erster Linie auf den Kommunismus, auf die jüngste Geschichte. Der Diskurs, mit dem wir diese Zeit verurteilen, die Figuren verurteilen, ist ebenso revanchistisch wie der Diskurs, den die Kommunisten hatte. Eigentlich hätte ich dem Buch auch ein Motto von Martin Luther King vorsetzen können, dass man kann nicht die Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben, sondern nur mit Licht. Nur Licht kann die Dunkelheit erhellen. Wir können diese Zeit nicht mit Revanchismus bekämpfen. Wir können das Böse nicht mit Bösem vertreiben. Wir können das aber mit dem Guten tun.
Und eine entscheidende Rolle spielen in Ihrem Roman auch die Monster der Vergangenheit, die wir nicht loswerden, die wir auch nicht bändigen können. Welche Bedeutung haben diese Vergangenheitsmonster oder konkreter gefragt, welche Bedeutung hat Graf Dracula für die Ich-Erzählerin?
Graf Dracula ist ein Untoter, ist einer, der längst gestorben und begraben, wieder aus seinem Grab und die Leute heimsucht. Graf Dracula ist ein vermeintlicher Held und er steht eigentlich für alles Dunkle, das wir erleben. Graf Dracula ist der, der die einfachen Fragen, einfachen Antworten bringt. Der hat die Menschen gepfählt, Vlad der Pfähler, und er hat immer gesagt, ich gebe den Leuten ohne Rückgrat ein neues Rückgrat, das Pfahl.
Gerechtigkeit ist der senkrechte Pfahl des Kreuzes, er verbindet Himmel und Erde, und er, Vlad Dracula, würde diesen Pfahl mit aller Kraft in die Mitte seines Landes einstanzen, dass davon die ganze Welt erbebt, Gott zu ehren. So schreiben Sie das in Ihrem Buch. Das ist aber eine zweifelhafte Ehre, die Sie da Gott zuteil werden lassen, oder?
Ja, der hat sich tatsächlich auf Gott berufen, also auch als Retter der Christenheit. Seine Mittel aber waren keine christlichen Mittel.
Sie muten ja Ihrer Ich-Erzählerin viel zu. Also diese Verwandlung, das wird schon sehr unheimlich. Also sie wird jetzt nicht ganz so grausam und verwandelt sich nicht ganz so grausam wie der blutrünstige Graf Dracula, der ja wirklich nachher nur noch in Blut gebadet hat. Aber wohin führt das? Was machen Sie da mit Ihrer Ich-Erzählerin?
Sie merkt, wie weit sie gegangen sie ist, als sie sich porträtieren möchte, als sie ein Selbstporträt von sich macht. Also ich lasse sie von der Kunst gerettet werden, weil das mein unerschütterlicher Glaube ist, dass uns die Kunst retten kann, dass uns die Kunst die Sinne schärft, dass uns die Kunst zu empathischeren Menschen macht. Sie merkt, als sie dieses Selbstporträt von sich macht, dass sie zu weit gegangen ist.
Sie ist auf dem Weg, auch eine Untote zu werden, doch am Ende, vielleicht dürfen wir auch so viel verraten, am Ende wird sie doch erlöst und kehrt zurück ins Reich der Sterblichen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn der Glaube in dem Roman, auch der Aberglaube? Alle Romangestalten sind eigentlich gläubig. Sie gehen in die Heilige Messe immer wieder, sorgt viel Weihrauch für gehörigen Mysteriendampf. Welche Rolle spielt der Glauben?
In allen meinen Romanen, in allen meinen Büchern spielt der Glaube eine wichtige Rolle. In allen meinen Büchern treten Popen auf. Und in diesem Buch natürlich sehr zentral, weil es geht ja um Leben und um Tod. Es geht ja um die letzten Dinge und es geht um die richtige Lebensführung. Die Leute, die meinen es alle gut. Und die Frage ist, wie man sich eine Weltanschauung zurechtlegt, die das, was man an Grausamkeiten macht, rechtfertigt. Und was Rettung bringen kann, was das Rettende sein kann. Das Rettende ist natürlich immer, immer das Milde, immer die Vergebung, immer die Liebe.
Aber heute, und da schreiben Sie auch, Zitat, gibt es keinen Glauben, keine Leidenskraft und keine Ehrfurcht mehr, sondern nur noch Schalk und Hohn. Was hat das für Folgen?
Das sagt die Erzählerin, als sie eine Kirche betritt und sich die Ikonen der Heiligen anschaut. Sie sieht auch, wie grausam sie zu Tode kamen. Das wird alles in Gemälde festgehalten, wie sie geköpft wurden. Die grausamen Todesarten sieht sie und erzählt auch von der Geschichte dieser Ikonen, die wurden gemalt von Malern, die gefastet haben, die mit Ehrfurcht gemalt haben. Und sie ist natürlich auch schon ein Stück weit radikalisiert und voreilig in ihrer Kritik und richtet über die Welt und dass die Welt vom Guten, vom Glauben abgekommen ist.
Eigentlich erleben wir in Ihrer Ich-Erzählerin eine sehr rationale, auch eine vernünftige, eine in der westlichen Lebensart verankerte Frau und doch eine Frau, die sich verwandelt, mit der ganz merkwürdige, unheimliche Dinge passieren, die sehr erschrocken ist auch über diese unheimlichen Dinge, die da passieren. Ist das sehr real? Also wenn wir uns von außen betrachten oder uns selbst darstellen, in unserer Identifikation immer als sehr rational und vernünftig sehen, aber vielleicht unterschätzen, welche unheimlichen Kräfte auch in uns wirken?
Sie gibt sich auch diesen Kräften hin. Sie wächst sehr behütet auf. Sie hat immer eine Ahnung von dem Unheil um sich herum. Sie erzählt von der Geschichte Johnnys, von Johnnys Tod. Johnny, der ist ein Fleischschmuggler, der zu ihrer Familie kommt und Fleischstücke aus einem Schlachthaus an seinen Leib mit Folien befestigt hat, mit Frischhaltefolien. Die Erzählerin, die hört immer von diesem Johnny und wird Zeugin der Zerfleischung Johnnys, also wie sie es wahrnimmt. Der Johnny wird ausgezogen und ihm wird dieses Fleisch vom Leib gerissen. Und wir bekommen eine Ahnung der Tatsache, dass ein Kind nicht ganz sicher ist in einer Familie, das ihn liebevoll großzieht, wenn die Gesellschaft keinen Halt bietet, wenn es in einer düsteren Diktatur aufwächst. Also es ist eine düstere Zeit und es gibt viele Hinweise, dass es eine düstere Zeit ist, auch wenn die Familie immer wieder schön feiert, sich mit Schönem umgibt, in Kunstalben blättert, von Künstlern spricht. Auch diese Idylle bekommt Risse. Die Leute können nicht lange in dieser Blase leben, beziehungsweise diese Blase besteht nicht. Sie hat schon immer Risse gehabt. Die Erzählerin, die hat diesen Wunsch, das Verlogene zu durchbrechen. Sie merkt, dass niemand von dem Tod ihres Jugendfreundes gerührt ist, dass sich niemand für seine Geschichte interessiert, dass niemand eigentlich die Wahrheit über seinen Tod erfahren möchte. Das empört sie und ab dem Moment radikalisiert sie sich.
Es gibt kein idyllisches Leben inmitten einer Diktatur. Also das löst immer Dinge aus, auch unheimliche Dinge. Das kann man nicht verschweigen, da kann man auch nicht wegschauen. Davon erzählt ihr Roman auch und auch von den unheimlichen Dingen, die durch eine Umwelt, in der nichts stimmt, in uns ausgelöst werden, aber noch viel weitergehend, was in einem selbst an unheimlichen Dingen passiert, hat ihre Ich-Erzählerin Ihnen da manchmal Angst gemacht?
Ja, natürlich, weil ich immer in allen meinen Essays sage, dass uns die Kunst retten kann und dass uns die Literatur retten kann. Und ich war jetzt vor Corona noch auf Lesereise in Indien, habe eben diese Überzeugung sehr wortreich da vorgetragen. Nach der Veranstaltung ist eine junge Frau zu mir gekommen und hat gesagt, das klingt so schön, aber wie kann uns die Kunst retten, wenn die meisten von uns nicht lesen können? Und das hat mir viel zu denken gegeben und hat auch so Erinnerungen an Ferienorte, die ich besucht habe in meiner Kindheit, wachgerufen. Und an Kindheitsfreunde, denen es nicht so gut ergangen ist wie mir, die keine Chance hatten, weiterzukommen, die keine Chance hatten, sich zu bilden, die irgendwo in Spanien und Italien als Gastarbeiter arbeiten. Und wie kann die Literatur sie denn erreichen? Das ist fast schon ein Hohn zu sagen, dass uns dann die Kunst alle retten wird.
So wie Sie das erzählen, und jetzt von der erlösenden und auch rettenden Kraft und Energie der Kunst, reden, das hat ja fast schon religiöse Dimensionen. Also wie die Bibel uns befreien kann, Religion uns befreien kann, ist das auch der Kunst möglich, dass Kunst uns wie Religion erlösen kann?
Davon bin ich überzeugt, weil die Kunst hat doch diesen vertikalen Anspruch, ist ein Greifen nach dem Höchsten, auch in ihrer Bemühung. Und ich glaube, dass die wahre Kunst eine Demut zutage legt, eine Verlorenheit auch, mit der wir auch in der Kirche niederfallen.
Vielen Dank, Dana Grigorcza. Die nicht sterben, so heißt ihr Roman, der viel mehr ist als ein Roman über den mysteriösen Fürsten Dracula. Ein Buch über eine Verwandlung, über Mythen auch über Legenden, auch über die Geister der Vergangenheit und die Geister der Gegenwart. Unbedingt lesenswert. Der Roman Die nicht sterben ist im Penguin Verlag erschienen. Das Buch hat 260 Seiten, kostet 18 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.